ARD Sounds.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Toy Story 2.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zur Dokumentation Der talentierte Mr. F.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Herzlich willkommen in eurer Herzensheimat, der ARD, wo ihr viele wunderschöne Sachen finden und entdecken könnt, unter anderem uns beide hier. Miguel Robitzky.
Hallo, ja.
Ihr sitzt mir wieder gegenüber. Wir haben ihn bekommen.
Ich bin auch am Apparat, ja. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Und auch ich, liebe Caro Worps, werde heute nichts anderes tun, als meine Tabs hier zu schließen.
Denn das machen wir ja jede Woche hier
richtig,
gemeinsam.
Ja.
Bei unserem Podcast, der passenderweise auch noch Too Many Tabs heißt, weil wir haben immer zu viele Tabs offen.
Ja. Ne? Eigentlich schließen wir die Tabs jede Woche, aber manchmal gibt es ja auch Ereignisse, die wir weiterverfolgen. Und so ist es auch diese Woche, denn Caro, es gibt brandheiße Entwicklung bei den Wildecker Herzbuben.
Nein.
Entwicklung, die so heiß sind, dass ich mir eine neue Update-Rubrik ausgedacht habe, die wir heute ins Leben rufen werden. Nach dem Spezi-Krieg-Update und dem heilige Millennial-Update folgt nun
Herzilein, das muss ein Update sein.
Ja, Caro, während unserer Live-Tour haben wir ja von der Problematik rund um die Wildecker Herzbuben berichtet. Das Ganze wurde auch als Too Many Tabs-Folge an Silvester veröffentlicht. Daher sollten auch die ZuhörerInnen, die nicht live vor Ort waren, im Bilde sein. Kurz zusammengefasst geht es um einen Streit, den Wilfried Gliem, Klammer auf, der mit dem Bart und dem perfekten I Want to Break Free Gesang, Klammer zu, und sein jahrzehntelanger Kompagnon Wolfgang Schwalm, der ohne Bart, aber mit Mähdrescher
pflegt.
Genau, der Löwe löft durch die Wüste, Too Many Tabs berichtete. Und es ist ja so, dass Wilfried, der mit dem Bart, krank ist und nicht mehr auftreten kann, weshalb Wolfgang ohne ihn weitermachen wollte. Allerdings besitzt Wilfried die Namensrechte am Namen Wildecker Herzbuben und Wolfgang wollte deshalb solo als der Herzbube Wolfgang weitermachen. Anfang des Jahres erschien hier schon die Solo-Version vom alten Herzilein-Hit neu aufgelegt, wo Wolfgang auch mit so Tänzerinnen tanzt.
Also das verfolgt Wolfgang weiter, sein Solo-Herzbuben-Projekt.
Richtig, allerdings mit einem neuen Twist. Und dieser wurde ganz genau letzte Woche am Dienstag, am 3. März 2026 veröffentlicht. Hier wurde durch die Bild-Zeitung eine Meldung in die Öffentlichkeit getragen, die in der ach so harmonischen Schlagerwelt ein Beben auslöste. Denn es ist so, es gibt einen neuen dritten Herzbuben. Nach 36 Jahren als Kultduett gehen die Wildecker Herzbuben nun getrennte Wege, heißt es in dem Artikel. Dieses Ende der beiden wurde ja schon mit einem letzten Auftritt bei Heidi Klums Heidi-Fest auf ProSieben würdig besiegelt.
Ja.
Genau. Wolfgang Schwalm wird nun mit seinen 71 Jahren tatsächlich als der Herzbube Wolfgang weitermachen und hat für ausgewählte Shows und TV-Produktionen nun einen neuen Sänger mit dabei. Und zwar ist das der Fernsehkoch Mirko Reh.
What?
Ja.
Mirko Reh.
Ja, Mirko Reh wird nun an der Seite von Wolfgang Schwalm zu sehen sein.
Der sagt mir jetzt eher nichts. Kennt man den von, also aus dem Fernsehen?
Ja, aus bekannten Sendungen wie Achtung Kontrolle zum Beispiel. Ach. Aber nicht nur das, er ist auch der Großneffe von Wilfried Gliem.
Was?
Ja.
Also das wird jetzt zur Familienfehde.
Genau, richtig. Das wirft jetzt natürlich die Frage auf, hat Mirko Reh denn den Segen von seinem Onkel Wilfried bekommen? Und diese Frage beantwortet er ebenfalls der Bild-Zeitung. Mirko sagt, wir haben nicht darüber gesprochen. Ich habe ihn nicht erreicht, weil er ja im Krankenhaus war. Aber die Fortsetzung der Herzbuben bleibt so jedenfalls in der Familie.
Das heißt, Wilfried Gliem hat sich bisher nicht dazu geäußert.
Doch, denn obwohl Mirko jetzt seinen Onkel nicht erreicht hat, hat jemand anderes Wilfried erreicht, und zwar das Blatt Revue Heute. Hier hat Wilfried Gliem jetzt ein paar Statements gegeben in der Zeitung, eben nicht in der Bild-Zeitung, sondern bei der Revue Heute, und dort sagt er, Zitat, im Video hätte er, also Wolfgang, besser nur sitzen sollen. Wenn man so einen Körper hat wie er oder ich und Tanzbewegung macht, sieht das bei so extrem dicken Menschen immer ein wenig eigenartig aus.
Ich glaub's ja nicht.
Und darauf wurde Wilfried Gliem jetzt von dem Blatt eben auf seine eigenen körperlichen Einschränkungen angesprochen. Er sitzt ja gerade nur im Rollstuhl und dazu sagt Wilfried Folgendes: Wenn da drei Stufen sind, braucht er Hilfe, damit er hochkommt. Selbst vom Stuhl aufzustehen kann Schwalm nicht alleine. Er selbst, also Wilfried selber, bekommt das aber noch hin. Ja, und wie die Bild-Zeitung jetzt berichtet, werden die klassischen Hits wie Herzelein nicht neu erfunden, sondern würden mit Herz, Respekt und Schlagerleidenschaft weitergetragen.
Also einfach weiter gesungen, aber ohne Wilfried.
So kann man es auch sagen, ja.
Ja, mit dem Neffen von Wilfried, der ja seinen Onkel nicht
erreicht im Gegensatz
hat
zu der Presse.
Ja, ganz unglaubliches Update. Vielen Dank, Miguel. Wir beobachten das Geschehen rund um die Wildecker Herzbuben natürlich weiterhin, sondieren die Faktenlage und hören uns dann wieder im nächsten Herzbuben-Update.
Herzelein, das muss ein Update sein.
Ich liebe den neuen Jingle.
Ganz aufwendig ist der aufgenommen und gemixt und gemastert worden mal wieder.
Was KI heute alles kann, unglaublich.
Ja, ganz kurzes Update noch zur Familie Beckham. Sowohl Mutter Victoria als auch Vater David Beckham haben beide ihrem verstoßenen Sohn Brooklyn bei Instagram zum Geburtstag gratuliert. Das nur so kurz. Kleines Update am Rande.
Ach, das ist ja versöhnlich.
Ja, mal gucken, was das bringt. Auf jeden Fall Geburtstagsgrüße gingen in aller Öffentlichkeit raus an den Sohn.
Gut zu wissen. Wollen wir dann jetzt mal in die Tabs?
Ja, warum eigentlich nicht? Dafür sind wir hier,
ja,
ne?
Ja, ja. Ich möchte heute gerne mit dir über eine Dokumentation sprechen, die ich letzte Woche geguckt habe und die heißt Der talentierte Mr. F. Ich weiß gar nicht, warum ich die jetzt erst mitbekommen habe, weil die gibt es schon seit letztem Herbst in der ARD-Mediathek zu sehen und eigentlich beinhaltet die viel, wofür ich mich sehr interessiere, aber ich habe die irgendwie erst jetzt mitbekommen, weil sie im Januar für einen Grimme-Preis nominiert wurde und da ist sie mir irgendwie aufgefallen, da dachte ich, ach, das klingt ja ganz interessant, guckst du mal rein und wurde nicht enttäuscht. Wirklich eine sehr, sehr interessante Dokumentation, denn es geht um einen wirklich spektakulären Filmraub. Die zwei Protagonisten der Dokumentation sind zwei junge Filmstudenten aus Deutschland, Julius Drost, er ist 3D-Artist und macht so Animationsfilme, und Moritz Henneberg, er ist der Regisseur von einem gemeinsamen Film, den sie gemacht haben, der heißt Buddy. Und da geht es um einen kleinen Roboter, wirklich ein total sweeter, süßer Film. Und in der Dokumentation, damit geht der Film auch los, erzählen die beiden, wie die gemeinsame Zusammenarbeit begonnen hat.
Ich habe irgendwann Moritz gefragt, ob er die Regie übernehmen kann, weil mir das so schon zu viel Stress war in der Vorbereitung. Und ich gern einfach jemanden unterstützend dabei gehabt hätte, damit ich das Projekt nicht komplett alleine machen muss.
Ich weiß noch, dass ich mich gefreut habe, dass du dann zugesagt hast, weil ich dachte, in dem Moment dachte ich so, boah geil, okay, dann brauche ich mich wenigstens darum nicht mehr kümmern.
Von den 3D-Sachen, die Jules gemacht hatte, war ich sowieso schon immer ein Fan. Und dann hat er halt diesen Roboter designt, der halt so eine Art Wall-E war. Und ich hab den direkt irgendwie geliebt.
Das war halt die wichtigste Aufgabe für mich als Regisseur. Dass auch die Geschichte so gebaut ist, dass man richtig mit dem Charakter mitfühlt.
Okay, also ein sweeter kleiner Roboter, tatsächlich so ein bisschen Wall-E-Ähnlichkeit, der rumläuft und Sachen macht und zwei junge Filmschaffende, die den entwickelt haben.
Genau, man hat jetzt in diesem Video auch gesehen, wie die mehr oder weniger so in ihrem WG-Zimmer sitzen und da zusammen da an diesem Film arbeiten. Also diese beiden Studenten machen da ihren Film. Und wer schon mal auch selber versucht hat, einen Film zu machen, dazu noch Animation, weiß ja auch, wie viel scheiß viel Arbeit das ist. Also wenn man das ernst meint und jetzt nicht KI nutzt und so weiter. Wobei ich glaube, jetzt in diesem Produktionszeitraum von Buddy war KI noch gar nicht so ein Thema. Jedenfalls war es so, als der Film fertig war, waren die so zufrieden mit ihrem Ergebnis, dass sie den mal testweise auf YouTube hochgeladen haben. Und da war der auch tatsächlich ein kleiner Erfolg. So sehr, dass die beiden sich wieder gedacht haben, Moment mal, können wir aus diesem Film nicht vielleicht sogar noch ein bisschen mehr rausholen, wollen wir den nicht lieber bei Filmfestivals einreichen. Und dazu mussten sie den Film wiederum von YouTube löschen, weil er nicht vorher irgendwo öffentlich sein darf, wenn man eben bei diesen Festivals laufen will. Also sie haben diesen Film gelöscht und dann stattdessen bei Filmfestivals eingereicht und dann nach so ein paar Wochen bekamen sie die Hiobsbotschaft von einem der Festivals.
Moritz reichte also fleißig bei Festivals ein. Eine Absage folgte auf die nächste. Bis unser Film tatsächlich angenommen wurde. Beim In the Palace in Bulgarien. Aber dann nahm die Geschichte eine völlig irre Wendung.
Dann bekomme ich so eine Mail.
Dear Moritz.
Lieber Moritz, ich muss dir leider mitteilen, dass dein Film Buddy disqualifiziert wurde.
Disqualification of your film Buddy.
Die meinten halt, dass unser Film schon online ist, auf irgendwelchen komischen Streaming-Seiten läuft.
Mysteriös.
Ja, weil sie hatten den ja auf YouTube runtergenommen und nirgendwo sonst hochgeladen, ja. Aber jetzt gibt's den auf irgendwelchen Streaming-Plattformen.
Jetzt gibt's den irgendwo und sie wussten aber nicht, woher und wie ist der jetzt irgendwo aufgetaucht. Dann haben sie mit der Reverse-Google-Bilder-Suche, also man kann ja auf Google einfach auch nach ähnlichen Bildern suchen, wenn man ein Bild hochlädt. Und so haben sie dann rausgefunden, dass ihr Film Buddy unter einem anderen Namen, nämlich T130, auf unterschiedlichsten Streaming-Plattformen veröffentlicht wurde. Also eine Person, finden sie dann raus, die Person heißt Samuel Fallenton, hat diesen Film geklaut und nicht nur hochgeladen auf Streaming-Plattformen, sondern auch bei anderen internationalen Festivals eingereicht.
Als sein eigener
Film. Einfach geistiger Diebstahl. Der hat den Abspann geändert, nur vor allem.
Er hat nichts am Film geändert, überarbeitet, neu zusammengeschnitten oder die Storyline geklaut. Der hat den Film so, wie er war, einfach genommen und mit seinem Namen eingereicht.
Richtig, er hat zwei Szenen rausgeschnitten. Ja, die waren ihm nicht gut genug animiert.
Aha.
Er hat den Abspann geändert und den Namen.
Das ist ja unglaublich.
Und dann überall fröhliche Interviews gegeben. Also dieser Samuel Fallenton ist jetzt nicht besonders bescheiden. Hat sich dann in sämtliche Fernsehsendungen irgendwie reingesetzt. Bei Filmfestival, Podiumdiskussionen und so weiter und so fort. Auf Red Carpets von irgendwelchen Jungfilmfestivals. Und so getan, als wäre das sein Film.
Glückwunsch zur Nominierung. Wie fühlst du dich?
Die Leute können einen Film sehen, den ich geschaffen habe. Unglaublich.
Zahlreiche Interviews.
Bester Animationsfilm.
Filmisches Meisterwerk.
Vielleicht bekommen sie sogar mal einen Oscar.
Und der Anfang einer großen Karriere.
Ich bin Samuel Fallenton, Regisseur und Animator von T130 mit dem kleinen Roboter.
Das ist so krass.
Ist das nicht abgefahren? Also das muss man sich mal vorstellen. Man arbeitet über Jahre an einem Film und dann bekommt jemand anderes auf der anderen Seite des Erdballs dafür all den Ruhm, die Aufmerksamkeit und halt auch Preisgelder, weil er ja wirklich auch damit abgeräumt hat, bei diesen Festivals gewonnen hat und das ist ja auch meistens mit einem Geldpreis dotiert.
Und er steht da einfach in diesen sämtlichen Interviewsituationen so komplett selbstzufrieden grinsend. Ich bin der Regisseur. Ja. Einfach ein Hochstapler.
Es ist einfach ein echter Hochstapler. Und er hat sich so weit hochgestapelt, dass er mit diesem Film auch wirklich Weltreisen gemacht hat. Ne? Der war damit in Mailand, in London, in Moskau, in New York, in Toronto.
Oh no.
Und sie recherchieren diesen Typen dann eben so aus, dass sie sich wirklich so ein Psychogramm von dem erstellt haben. Und dabei stoßen sie wirklich auch auf sehr, sehr merkwürdige Dinge. Nämlich, dass der unter anderem eine Firma mit 6 Unterfirmen hat. Obwohl er gerade mal 20 ist, 19 YouTube-Channels betreibt, wohl angeblich ein Buch geschrieben hat und Knoten-Tutorials auf YouTube hochlädt.
Es ist ein richtiges irgendwie Hochstapler-Netzwerk, was er sich da in Lügen gerüstet.
Irgendwas ist da faul. Das stimmt einiges nicht. Die beiden machen dann in dieser Dokumentation auch begleitet das Erste, was man dann auch so machen würde, wenn man in so einem Fall steckt, nämlich einen Anwalt einschalten, holen sich da eine Einschätzung ab, aber dieser Anwalt sagt, dass wenn man ihn jetzt vor Gericht bringen würde, das Ganze bis zu 2 Jahre dauern könnte, bis da tatsächlich ein Urteil gefällt ist. Und innerhalb dieser 2 Jahre darf dieser Samuel, dieser mysteriöse Mr. F,
der talentierte Mr. F,
darf diesen Film in diesen 2 Jahren weiter benutzen. Also da war dann
und noch dreimal um die Welt reisen.
Richtig,
damit.
War dann so die Frage, lohnt sich das jetzt überhaupt? In diesen 2 Jahren könnte man auch irgendwie neu einen Film machen, ist es jetzt die Energie wert, da zu investieren. Nach diesem Treffen mit dem Anwalt sind die beiden jungen Filmstudenten total ernüchtert und kommen dann aber auf eine sehr kreative eigene Idee, wie sie sich da jetzt rächen können. Und zwar entwickeln sie einen Plan, eine List und wollen selbst in die USA reisen, nach Morgantown, West Virginia, wo dieser talentierte Mr. F. wohnt, und ihn da konfrontieren, indem sie ihn in eine Falle locken. Sie erzählen ihm jetzt mit einem Regisseur, den sie in den USA dazugeholt haben, dass sie eine Dokumentation drehen über junge Filmschaffende. Und da dieser talentierte Mr. F. ja so gerne Interviews gibt, bieten sie ihm an, für diese Dokumentation sich selbst zu inszenieren und ein Interview zu geben, wegen seines tollen Films.
Und dann in dem Moment, wo sie ihn vor der Linse haben, zu sagen, naja, und die talentierten Filmschaffenden, das sind übrigens wir.
Richtig! Und das fand ich so eine gute Idee. Das wurde jetzt eben in dieser ganzen Dokumentation begleitet, wie sie da hinreisen.
Ah, sie werden quasi auf dem Weg zu ihrem großen Coup begleitet von dieser Doku.
Genau.
Dann ist halt nur noch die große Frage, ob, wenn sie ihn dann kriegen, also ob es dann Geständnis gibt oder nicht.
Ja, das ist jetzt das Spannende. Also ab diesem Punkt beginnt in dieser Dokumentation auch so eine sweete Coming-of-Age angehauchte Buddy-Roadtrip-Atmosphäre. Also die beiden reisen da jetzt wirklich in die USA und man sieht sie dann zum Beispiel auch so im Auto sitzen, dann singen sie so Wap Bap von BBC Beauty Palace und so. Also es hat auch, die haben auch beide so untereinander eine ganz sweete Dynamic und man beobachtet jetzt eben diese zwei Freunde dabei, wie sie im Auftrag der Gerechtigkeit um die Welt reisen und sich ihren Film zurückzuschnappen. Und zwischendrin zweifeln die dann auch mal oder haben auch unterschiedliche Ansätze in den Strategien, besprechen, wie man diesen Typen jetzt wohl auch gegenüber trifft. Das passiert dann tatsächlich, aber dieser Mr. F reagiert so, wie sie sich eben nicht darauf vorbereitet haben. Du hast ja auch gerade gemutmaßt, ja, vielleicht streitet er das alles ab. Was macht er denn? Hat er überhaupt ein Geständnis? Und guck mal, wie schnell er diesen zwei Studenten jetzt den Wind aus den Segeln nimmt.
Great. Toll, dass du heute hier bist, weil wir müssen dir was erzählen. Moritz und ich, wir sind auch Filmemacher. Wir haben in Berlin studiert und machen auch Animationsfilme. Vor einer Weile haben wir einen Film namens Buddy gemacht.
Buddy.
Wir haben wirklich sehr lange an dem Projekt gearbeitet. Es ist ein Film über einen Roboter. Und er muss den Haushalt machen und ist dabei ziemlich tollpatschig. Und dann versaut er alles. Er will die Treppe hinunter, stürzt aber dabei. Er muss die Küche putzen, macht aber alles schmutzig.
Da dämmert's ihm.
Und nach einer Weile...
Ihr seid die eigentlichen Macher hinter T-130.
Was?
Verstehe. Alles klar. Natürlich.
Ja.
Ach so.
Er sagt's einfach. Ach so, ihr seid die.
Er hat auch so ein ganz leichtes Lächeln auf den Lippen.
Ja.
Oh, ihr seid die eigentlichen Macher hinter meinem Film. Ah ja.
Er bleibt total ruhig, eiskalt. Mhm. Er hält es aus, gibt sofort alles zu... Und den anderen beiden bleibt ja auch nichts anderes übrig, als dann auch ruhig zu bleiben. Aber du merkst richtig, wie die so verdattert sind. Und deswegen ist diese Stelle, die ja auch der große Höhepunkt dieser Dokumentation ist, dann beim Gucken so ein bisschen underwhelming, weil man so denkt, dafür habe ich das jetzt die ganze Zeit geguckt. Die sind jetzt so, okay. Aber es ist ein ultra authentischer Moment, weil er einfach sagt, jupp, ihr habt recht. Und dann setzen sie sich hin, plaudern ein bisschen. Dann dreht Mr. F. den Spieß sogar noch um und gibt denen freiwillig all das Geld, was er mit diesem Film verdient hat.
Was?
Sagt einfach, ja, das überweise ich euch. Und danach spielen sie Basketball. Und das ist dann die Situation. Also die ist ultra schnell aufgelöst, weil sich Mr. F. einfach ultra kooperativ verhalten hat. Und dann gibt es noch so ein größeres Interview mit diesem Herrn F., wo er dann auch seine Geschichte nochmal erzählt, dass er früher irgendwie gestottert hat und deswegen gemobbt wurde und deswegen etwas der Welt hinterlassen möchte und so. Hm. Der ist ja auch irgendwie 20. Und dann treffen diese drei Menschen aufeinander, die alle so ein ähnliches Alter haben. Und ja, natürlich, dann...
Habe ich mir was verrannt, ne?
Ja, dann lass Basketball spielen.
Alles klar.
Ja.
Okay.
Und das war's dann auch schon. Und ich hatte jetzt nach dieser Dokumentation noch ein paar Fragen offen. Gerade weil dieses Aufeinandertreffen sich jetzt irgendwie so ein bisschen underwhelming angefühlt hat, dass ich mir gedacht habe, Moment mal, ich habe doch einen Podcast, da kann man doch über alles sprechen und alle Leute einladen, die man möchte. Und deswegen habe ich mal Moritz und Julius angeschrieben und wollte mal fragen, was jetzt der aktuelle Stand ist, ein halbes Jahr nach Veröffentlichung dieser Dokumentation. Und die beiden haben Gott sei Dank ja gesagt. Und sie müssen jetzt bereits hier in diesem Call auf uns warten. Ich habe ihnen gerade einen Link geschickt.
Ja, ich habe die da gerade schon gesehen in der Warteschleife.
Ja, wollen wir sie mal dazu holen?
Ja.
Und ja, da sind sie schon. Hallo, da sind Moritz und Julius, die Creator von Buddy. Und jetzt auch unverhofft Protagonisten dieser tollen Dokumentation. Hallo.
Hi. Hi.
Hallo.
Also ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr jetzt noch so zu erzählen habt, weil ich habe noch viele, viele Fragen. Die Dokumentation ist ja jetzt gerade etwa so ein halbes Jahr veröffentlicht. Und was mich vor allem interessiert ist, habt ihr noch Kontakt zu Herrn F.?
Wir haben auf Instagram ein bisschen noch mit ihm geschrieben. Er hat auf jeden Fall die Doku auch geguckt. Er hat, glaube ich, nicht gedacht, was das für einen Einfluss haben wird. Also, also er dachte, wahrscheinlich wird so ein kleine deutsche Reportage, aber hätte halt nicht damit gerechnet, dass das einen Effekt hat auf sein Leben in Morgantown in Amerika. Und da, durch diese ganzen Marketing-Social-Media-Reels, haben die das alle irgendwie mitbekommen in der Stadt, in dieser Kleinstadt. Und obwohl die das nicht gucken konnten, wegen Geoblocking und so, kannten die die Story und haben uns dann auch angeschrieben. Also Leute, die mit Samuel gearbeitet haben, haben uns dann geschrieben so, ja, sorry, tut uns voll leid, wir hatten damit nichts zu tun und so. Und,
ach krass.
Und er war Präsident des Filmclubs an seinem College. Dann haben die anderen aus dem Filmclub gesagt, wir wollen dich nicht mehr als Präsidenten haben. Das hat ihn sehr mitgenommen, dass er da nicht mehr Präsident sein durfte. Und generell war er auch ein bisschen überfordert mit der Situation, glaube ich. Also er hatte halt uns auch geschrieben, dass er sehr viel Hate bekommen hat auf Social Media. Also nicht nur er, sondern auch seine Mutter, seine Schwester, irgendwie Leute aus Deutschland, die Doku geguckt haben, haben ihn dann gegoogelt und das alles gefunden und dann überall Kommentare geschrieben wie du Versager oder keine Ahnung.
Und haben die Leute, die mit euch Kontakt aufgenommen haben aus seinem Umfeld, dann auch sowas gesagt wie, ja, das hätten wir uns denken können, der war schon immer so, das passt. Oder waren die so, also
er wirkt komplett so eiskalt in dieser Doku.
Oder waren die auch komplett verwundert von dieser ganzen Story?
Die waren auch ganz schön verwundert, ja. Also der eine, der uns geschrieben hatte, wir hatten ja vorher schon noch recherchiert in Berlin und hatten sein Netzwerk so ein bisschen ausgebaut. Wir hatten ja diese Tafel mit diesen ganzen Fäden drauf und den ganzen Namen. Und da waren auch ein paar von seinen Freunden drauf, die in so anderen Projekten mitgemacht haben von ihm. Und einer von denen hat uns dann auch geschrieben und meinte halt so, jo, er wusste davon gar nichts und das tut ihm jetzt mega leid, dass uns das passiert ist und er hat davon überhaupt nichts gewusst. Also so wie es scheint, hat er so diese Lüge nicht nur im Internet gelebt, sondern auch so in seinem persönlichen Umfeld, ja.
Ist ja total krass. Mhm. Und er wusste jetzt gar nicht, wie groß diese Doku angelegt ist oder was, weil er ist ja auch auf dem Cover zum Beispiel. Das habe ich mich auch gefragt. Wie fühlt sich das jetzt für euch an? Ich meine, ihr habt ja den Film gemacht und jetzt ist dieser Herr F. auch noch auf dem Cover eurer Dokumentation. Wessen Idee war das denn?
Also ich habe auch an Plakatentwürfen mitgearbeitet und so ein paar Vorschläge gemacht, wo halt so wir drei, Julius, ich und Samuel irgendwie drauf waren. Aber die wurden anscheinend dann nicht angenommen oder berücksichtigt.
Von der ARD oder wem wollten die euch
wieder verhindern? Hallo ARD, geht's hallo? Noch?
Hallo, ihr könnt ja nicht nur Herrn F. da drauf machen.
Ja, also auch so schön KI generiert.
Ach, er hat sich nicht extra noch für ein Fotoshooting bereit erklärt für die Dokumentation.
Wir machen jetzt ein Hochstapler-Shooting.
Ja. Ich weiß nicht, also ja. ich glaube, es gab irgendwie die Idee, da einen Fotografen vor Ort hinzuschicken, der Fotos mit ihm macht. Aber ich weiß nicht, ob das Foto ist, weil es wirkt nicht so, als ob das ein echtes Foto ist.
Ihr müsst euch ja in diesem ganzen Prozess, also ab dem Moment, wo ihr realisiert habt, okay, da ist jemand unterwegs mit unserem Film und ihr habt da den Namen rausgefunden und so weiter, überlegt haben, ja, was muss das für ein Typ sein? Wie muss der drauf sein? Was geht da ab? Und habt euch wahrscheinlich auch tausendmal diesen Moment ausgemalt, wo ihr ihm dann gegenübersteht, dass er dann so reagiert und sagt, jo, alles klar, ja, ist euer Film, können wir ganz so machen mit dem Geld. War das irgendwie im Bereich der Optionen, die ihr euch überlegt habt? Hättet ihr damit gerechnet, dass er so reagiert?
Nee, überhaupt nicht. Also das war wirklich die eine Sache, die wir gar nicht, geplant hatten. Also wir haben sind ja so viele Ideen durchgegangen, haben so oft geprobt, aber dass er halt einfach im Grunde gar nicht reagiert darauf und irgendwie so gar keine Emotion zeigt, also nicht traurig wird, nicht wütend wird, nicht irgendwie abwehrend wirkt oder so, sondern einfach sagt, ja, genau, habe ich gemacht und so.
Also
ja.
Mich hätte das auch total fertig gemacht, wie er bei eurem Aufeinandertreffen auch noch sagt, welche Szenen er an eurem Film nicht so gut fand und deshalb rausgeschnitten hat. Mhm. Wie konntet ihr da so ruhig bleiben? Weil am Ende des Tages ist es ja auch einfach eine Straftat.
Ja, also das war wirklich die Sache, die uns dann auch so ein bisschen provoziert, wo ich fast lachen musste.
Das ist so provokant.
Weil es so dreist war. Wir kommen zu dir, um mit dir so friedlich darüber zu sprechen und dann sagst du uns trotzdem einfach ins Gesicht so, ja, Leute, euer Film war ganz nett, aber ich habe das nochmal rebranded und groß gemacht. Also wir dachten halt irgendwie immer, so eine Welt stürzt für ihn zusammen, diese ganze Lüge, die er sich aufgebaut hat und dass er so einen emotionalen Breakdown hat. Deswegen versucht es irgendwie so ganz weich aufzufangen und das war halt dann gar nicht der Fall. Der war so, ah ja, okay, ja, macht Sinn, ihr seid die Macher und...
Ihr seid ja mit der Dokumentation recht am Anfang eurer Reise auch schon eingestiegen. Da habe ich mich beim Gucken gefragt, ab welchem Moment euch klar war, das ist eine Dokumentation, weil dafür muss man ja auch Vorkehrungen treffen, also ein Team mitschicken und so weiter. Wann war euch das in diesem Prozess klar?
Also relativ am Anfang. Also ich habe das erfahren in Stuttgart. Da war dieses große Animationsfilmfestival. Nikita hatte dann, also ein Kommilitone von uns, hatte dann auch die Idee, ey, das ist doch eine krasse Story, lass mal daraus was machen. Und mit Nikita hatten wir schon halt in der Uni viele Dokus gedreht. Und dann haben wir uns so zu dritt zusammengesetzt und angefangen, das Drehbuch zu schreiben, Konzept zu entwickeln. Und dann haben wir halt einen Produzenten gefunden und die haben das dann weiter an die ARD gegeben.
Ja, und die haben zum Glück auch ziemlich schnell zugesagt. Also wir haben ziemlich schnell dann ARD Kultur gefunden, die da sehr großes Interesse dann hatten. Und das hat wohl auch ziemlich schnell funktioniert. Wir haben gehört, das dauert sonst länger, bis das komplett greenlit war, das Projekt. Sodass wir dann auch wirklich im Grunde, ohne jetzt irgendwie groß warten zu müssen, weiter daran arbeiten konnten und auch direkt dahin konnten und weiter recherchieren konnten. Also es war großes Glück, sonst hätten wir da irgendwie noch gucken müssen, wie wir das jetzt erstmal vorfinanzieren oder irgendwie selber kurz zahlen, diese ganze Reise und sowas alles.
Apropos Geld, das Geld, was euch Mr. F. versprochen hat, ist es jemals angekommen?
Ja, wir haben Geld bekommen. Wir wissen jetzt nicht genau, wie viel er wirklich damit verdient hat. Mhm. Aber wir haben so einen kleinen Betrag, hat er uns auf jeden Fall überwiesen.
Das ist ja auch nicht alles, was euch da quasi entgangen ist. Also das kann man ja in Geld fast gar nicht aufwiegen, diese Erfahrungen, die Reisen, die er machen konnte, wie sehr nach dieser ganzen Genugtuung, die jetzt durch die Doku habt, wie sehr ärgert euch das schon noch, dass er damit so rumgekommen ist?
Er hat es halt irgendwie geschickt gemacht und für sich genutzt. Das Spannende ist ja auch, dass er auf den Festivals, wo er mit unserem Film lief, immer versucht hat, seine nächsten eigenen Projekte zu pitchen. Und dann hat er irgendwie so eine Förderung für 20.000 oder so bekommen, glaube ich, für sein nächstes Projekt. Also das hat sich auf jeden Fall für ihn gelohnt.
Oh, das wurmt mich ja jetzt hier aus der Ferne sogar. Das ist wirklich unglaublich. Apropos nächste Projekte, die Reise hat euch ja jetzt bestimmt auch nochmal anders zusammengeschweißt. Arbeitet ihr weiter zusammen? What's next für euch?
Wir haben auf jeden Fall viele Doku-Projekte, die jetzt aufgekommen sind, auch die teilweise mit der Doku verbunden sind. Also es gibt auch eine wilde Vorgeschichte, ein Prequel sozusagen. Mhm. Also Nikita, unser Dritter im Bunde, wir wussten ja, wir werden in den USA drehen müssen und er kommt halt aus Belarus. Und sein Pass wäre in 2-3 Monaten abgelaufen. Und dann war klar, okay, er war 5 Jahre nicht da, weil er Angst hatte, eingezogen zu werden. Und dann wussten wir, okay, es gibt nur eine Möglichkeit. Man kann den nur noch im Land verlängern und wir müssen nach Belarus. Und dann sind Nikita und ich da zu zweit hingefahren, über Grenze und so, KGB-Kontrollen, alles miterlebt. Und dann haben wir russisch Roulette gespielt sozusagen und hat aber alles geklappt, zum Glück.
Ja, okay, also bei nächsten Dokumentationen brauchen wir dann natürlich in Anführungsstrichen das Pech, dass einem nochmal sowas Schlimmes passiert dann auch, was man dann wieder verarbeiten kann. Macht ihr auch weiter Animationen?
Ja, also ich mache jetzt gerade einfach Freelance bisschen Animationsprojekte, aber das sind jetzt keine eigenen Sachen, sondern eher irgendwie so Werbung und Musikvideos und sowas. Aber bestimmt kommt auch irgendwann, wenn nach so ein paar Jahren, wenn ich ein bisschen Kraft gesammelt habe,
sich erholt
ein bisschen
Mut,
dann kommt bestimmt auch nochmal ein Kurzfilm oder so. Ja.
Eine Frage noch zum Schluss. Ich kann mir vorstellen, dass gerade ein paar Menschen da draußen vielleicht zuhören, die denken, ich würde auch gern professionell Filme machen und das studieren. Wie kommt man denn da hin? Habt ihr irgendwelche Anlaufstellen, Tipps? Ich meine, ihr seid jetzt selber gerade noch am Anfang, aber es gibt ja vielleicht Leute, die sogar noch jünger sind als ihr.
Also mir hat die Uni schon geholfen, weil man einfach Gleichgesinnte gefunden hat und dann zusammen leichter irgendwie Motivation gefunden hat, die Projekte umzusetzen. Für mich war das Wichtigste, die anderen Kommilitonen wie Julius oder Nikita dort kennenzulernen und gemeinsam Projekte zu machen.
Ja, sehr, sehr interessant. Vielen Dank für das kleine, nette Gespräch. Da ist euch wirklich ein toller Film gelungen, der auch zeigt, dass der Weg zur Gerechtigkeit nicht immer über den Rechtsweg führt, sondern man manchmal auch einfach
über die ARD
Leute verarschen muss. Und dann auch so kreativ und witzig, ja. Vielen Dank für das Gespräch und damit schließe ich auch meinen Tab für diese Woche.
Tschüssi. Vielen Dank euch, das war echt ein cooles Gespräch. Danke für die Zeit und die Einblicke.
Danke, dass wir da sein durften.
Vielen Dank euch.
Ja, von einem aktuellen Drama rund um einen Animationsfilm bei dir kommen wir jetzt zu einem Drama rund um einen viel älteren Animationsfilm aus einer Animationsreihe von Pixar, nämlich Toy Story.
Ich liebe Toy Story.
Ja klar, die Filme kennen wahrscheinlich die meisten. 4 Stück gibt's und alle drehen sich um Spielzeuge. Die Hauptfiguren sind der Stoff-Cowboy Woody und der Astronaut Buzz Lightyear. Der ist eine Plastik-Action-Figur. Natürlich gibt's noch den Dino Rex. Es gibt Porzellinchen, es gibt den Hund Slinky. Es
Mr.
gibt
Potato Head.
Potato Head, das Cowgirl Jessie, das Schwein und so weiter.
Stinke-Pete.
Die erleben eben Abenteuer in und außerhalb von Kinderzimmern. Meistens geht es darum, dass ein Spielzeug verloren geht und die anderen müssen es retten. Oder auch, wie Spielzeuge damit hadern, dass Kinder irgendwann nicht mehr mit ihnen spielen wollen und sie weggeben.
Das ist so herzzerreißend.
Oder verlieren. sehr herzerwärmend, herzzerreißend teilweise, auch sehr lustig, einfach extrem gut geschriebene Filme. Besonders Toy Story 3 sticht ja da nochmal sehr heraus.
Der ist Hammer. Also ich war als Kind obsessed mit Toy Story und auch mit der Idee, dass meine eigenen Spielzeuge zum Leben erwecken, ja, wenn ich als Kind das Kinderzimmer verlasse.
So ein Gedanken, den man eh schon immer so, ja, unterbewusst hat. Was macht das Zimmer, wenn ich,
richtig,
nicht da bin?
Ja,
ja, Abenteuer erleben.
Und ich habe da sogar eine magische kleine Anekdote. Und zwar war ich so obsessed, dass ich natürlich als Kind eine kleine Woody-Puppe haben wollte.
Mhm.
Ich war so 4 oder 5 und habe, als ich mit meiner Familie zum Flohmarkt gehen wollte, morgens beim Frühstück gesagt, ich kaufe mir heute auf dem Flohmarkt eine Woody-Puppe. Und meine Eltern haben so gesagt, naja, das kannst du dir nicht aussuchen, das ist halt kein Laden, wo man, mhm, weiß, was es zu kaufen gibt, sondern musst du Glück haben. Und siehe da, an dem ersten Stand gab es eine nagelneue,
nein,
Woody-Puppe. Und seitdem habe ich in der Familie den Ruf, dass ich mir Sachen auf Flohmärkten wünschen kann. Das wurde dann auch immer, kannst du mir mal das wünschen? Ja, aber eher mit so allgemeinen Sachen, ich brauche mal eine Sonnenbrille und sowas. Und dann hat man das da halt gefunden.
Boah, ich brauche dringend eine Tasse.
Aber ich war obsessed und habe ultra gerne mit dem gespielt. Hatte dann auch einen Buzz Lightyear von meinem Cousin irgendwie vererbt bekommen. Der hatte den noch im Keller. Und dann haben meine Eltern sogar immer die in eine andere Ecke des Zimmers gelegt, wenn ich das Zimmer verlassen habe. So als würden die leben. Dann hing der mal so an der Gardinenstange, der Woody,
süß,
und der Buzz und so. Und ich dachte, die leben, wenn ich das Zimmer verlasse. Die sind echt, ja.
Das ist
mein Verhältnis zu Toy Story. Dementsprechend war ich auch beim dritten Teil, der mich dann natürlich genau in der Pubertätsphase erwischt habe, weil natürlich Andy in diesen drei Teilen, also der Besitzer der Spielsachen, quasi in Echtzeit mit altert, war ich dann auch genau in dem Alter, wo es dann so um Ausziehen, die Pubertät kommt, groß werden geht und so. Und es hat mich sehr mitgenommen.
Und diese letzte Szene, wo er dann diese Spielzeuge weiter vererbt, das ist wirklich so...
Da könnte ich jetzt schon weinen, wenn ich da nur dran denke, wie er noch ein letztes Mal mit denen spielt.
Ja.
Und sie, du weißt, die leben eigentlich, aber in dem Moment können sie nicht leben. Und es bedeutet den Spielzeugen alles, dass dieser Andy noch einmal mit denen spielt.
Ja.
Da könnte ich wirklich Rotz und Wasser heulen.
Toy Story 5 soll ja übrigens dieses Jahr im Juni rauskommen. Gibt schon Trailer. Man erkennt im Trailer schon, dass es jetzt diesmal um den Kampf der analogen, der klassischen Kinderspielzeuge gegen die Technik und die Tablets.
Es ist relevant.
Es ist relevant. Ich bin super gespannt auf den 5. Teil. Und ich habe neulich erst einen Toy Story Rewatch gemacht, alle 4 hintereinander. Oh. Beziehungsweise 3
ohne
und 4.
Ohne mich?
Hatte ich noch gar nicht gesehen.
Es
war wirklich total krass. Ich hatte eine emotionale Achterbahnfahrt.
Oh, das glaube ich.
Und ich finde es einfach zum einen natürlich total krass, wie man entlang dieser Filme einfach beobachten kann, wie krass sich Animation weiterentwickelt hat.
Der erste abendfüllende Computeranimationsfilm gewesen, der
genau,
erste.
Genau, Toy Story 1 kam ja schon 95 raus. Der erste vollständig animierte Spielfilm, also komplett bahnbrechend für die ganze Branche und natürlich der Maßstab für alle folgenden Animationsfilme. Also war sehr wichtig damals. Da haben wir auch schon mal kurz drüber geredet, als Steven Gätchen zu Gast war und ich über das große Krabbeln hier referiert habe. Das große Krabbeln kam zwischen Toy Story 1 und 2 raus in den 90ern. Also das waren so die ersten großen, fetten Pixar-Produktionen in den 90ern. Toy Story war auch die erste Co-Produktion von Pixar und Disney. Kommerziell extrem erfolgreich. Der Film spielte weltweit rund 360 Millionen US-Dollar ein. Und eine Woche nach dem Start von Toy Story ist Pixar dann an die Börse gegangen. So ist Steve Jobs zum Milliardär geworden. Also eine einzige Krass. Erfolgsgeschichte für Pixar. Toy Story gehört natürlich nicht nur zu den erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten, was das Kommerzielle betrifft, sondern auch qualitativ. Also das sind ja wirklich, die haben ja Ratings im 100%-Bereich.
Ja.
Die Fortsetzungen konnten sich immer mit ihren Vorgängerfilmen messen, was ja super selten ist, dass du das schaffst, nochmal einen draufzusetzen oder diese Qualität so zu halten. Das können ja die wenigsten Filmreihen von sich behaupten.
Der vierte, fand ich, der hat so ein bisschen abgenommen.
Fand ich auch.
Der dritte ist wirklich der Hammer und ich glaube, es gibt sogar ein Zitat von Quentin Tarantino, der gesagt hat, das ist der beste Film ever, ist Toy Story 3.
Der ist wirklich gut.
Ja. Der hat ein Hammer-Drehbuch.
Ja.
Hat wirklich ein Hammer-Drehbuch.
Ja. Genau, und den vierten fand ich auch nicht mehr so stark wie den dritten, aber insgesamt sind es einfach alles echt herausragende Filme, die geschafft haben, einfach immer noch gut zu sein und diese Qualität zu halten und nicht so, weiß ich nicht, Fluch der Karibik artig, ab Teil 3 irgendwie in den Keller zu gehen. Ja, und warum habe ich jetzt ausgerechnet Tabs zu Toy Story 2 geöffnet? Was war das Drama? Und zwar gibt es eine absurde Geschichte rund um die Produktion des Films Toy Story 2. Der Film Toy Story 2 wurde mal gelöscht. Aus Versehen.
Was wann? Wo? Von wo?
Der wurde mal komplett gelöscht.
Während der Produktion?
Ja.
Und in welchem Stadium waren die da gerade?
Pass auf, ich hol dich rein. Wir fangen ganz von vorne an.
Das ist ja eine Horrorvorstellung.
Ja. Nach diesem ersten großen Erfolg vom ersten Toy Story Film lastete natürlich schon ein sehr großer Druck auf dieser Fortsetzung. Wie toppt man jetzt Toy Story? Wie toppt man die Geschichte? Wie schließt man dann dieses Universum an? Und was ich so als Hintergrundinformation super interessant fand, hört man hier die Producerin Helene Plotkin sprechen, dass sich diese Grundvision für Toy Story 2, dass sie die schon sehr lange hatten, die stand schon lange fest, auch wenn sie da sehr viel dran gearbeitet haben.
The story that we start off with is basically the same thing that we said 3 years ago. It was Woody was stolen by a toy collector and has to make the decision of, is it better to be loved by a child or to live forever as a collectible?
Yeah.
That theme has stayed since the beginning of the film.
Yeah.
Everything else has changed.
Aha.
Ja, also, sie hatten eine Vision, sie hatten eine Story, sie hatten bei Pixar das beste Animationsstudio, was es gab. Sie hatten mit Disney einen supermächtigen, erfahrenen Partner. Was soll schiefgehen in der Produktion von Toy Story 2? Und dann ist eben was richtig schiefgegangen, nämlich 1998. Und wenn der Film 99 rauskam, kannst du dir vorstellen, wie kurz vorher
Oha, ja.
da was schiefgegangen ist. Das Ganze hat inzwischen so ein bisschen Legendenstatus in dieser Pixar-Company-Historie und wird unter anderem im Buch Creativity Inc. von Animator und Pixar-Studios-Mitgründer Ed Catmull erzählt, aber auch in O-Tönen.
Das habe ich gelesen.
Hast du?
Ja, aber nur Fragmente. Ich habe es so quer gelesen.
Das ist auch nur eine von ganz vielen Anekdoten irgendwo versteckt. Und das Ganze wurde eben auch nochmal nacherzählt in O-Tönen von MitarbeiterInnen, die damals bei diesem ja, historischen Moment dabei war. Und zwar ist jetzt die Toy Story 2 Crew mitten dabei, diesen Film zu erarbeiten. 150 Menschen in der Animation, im Lighting, im Modeling bei Pixar. Gleichzeitig arbeiten nochmal 200 bis 250 Leute bei das große Krabbeln. Das ist ja so ein bisschen, überlappt sich ja immer da in den Produktionszyklen,
ja.
sonst schafft man das ja alles gar nicht. Genau. Dann wollte ein Pixar-Mitarbeiter Korrekturen vornehmen an der Hauptfigur Woody, beziehungsweise am Hut von Hauptfigur Woody und ist da in dem Ordner, ich weiß nicht genau, wie man sich das da so vorstellen muss, aber er ist da am Arbeiten und plötzlich merkt er, dieser Ordner, in dem alle Datensätze von Woody liegen, also Woody Hut, Woody Auge, alles in diesem Ordner, plötzlich werden die Dateien immer weniger. Er kann quasi dabei zugucken, wie Woody gelöscht wird.
Ach du Scheiße. Ach du Scheiße.
Ja, und einer der leitenden technischen Direktoren damals, Oren Jacobs heißt der, und der erzählt jetzt nach, wie er das damals erlebt hat.
Woody's hat disappeared, and then his boots disappeared. And then as we kept checking, he disappeared entirely. Woody's gone. Seconds later, looking up, the rest of the characters on the show, Buzz, Potato Head, Hammond, Rex, had all vanished.
Nein,
and soon
nein.
after that, whole sequences, Toy Barn and Andy's room were disappearing off the disk drive.
Also er konnte dabei zugucken,
oh mein Gott.
Wie Woody's Head verschwunden ist. Dann die Stiefel, dann ganze Woody, dann
ganze Woody war weg,
ganze
oh
Buzz,
Gott.
Ganze Mr. Potato Head, ganze Ham, ganze Rex,
oh, das
alle
ist,
weg.
Es ist der Horror, es ist die Horrorvorstellung schlechthin,
ja.
wenn man so einen Film macht.
Ganze Sequenzen des Films, die alle fertig waren oder auf dem Wege finalisiert zu werden.
Nur der Hühnermann ist übrig geblieben.
nur Stinkepiet. genau, sind einfach von der Festplatte gelöscht. Das beobachtet jetzt eben einer dieser leitenden technischen Direktoren und konnte gar nicht glauben, was er da sieht. Vor seinen Augen zerrinnen diese Dateien. Also ruft er ganz schnell die Systemtechnologieabteilung von Pixar an und versucht da irgendwie ans Telefon zu kriegen und versucht irgendwelche TechnikmitarbeiterInnen anzuflehen, bitte zieht den Hauptstecker, zieht den Stecker, hier passiert gerade was.
Oh mein Gott.
Und dann kannst du dir vorstellen, so im Technikdepartment, was sollen wir machen? was sollen wir den Stecker ziehen?
Was ist
noch,
Stecker?
Ich ziehe noch keinen Stecker.
Also, ich ziehe doch jetzt keinen Stecker.
Sowas dauert hier einfach. Ja. Ist ja Administration.
Und währenddessen live geht quasi einfach wie so ein Brandfeuer
Ja.
auf der Festplatte los.
Ja. Und er ist wirklich am Schreien, um Gottes Willen, zieht den Stecker so schnell wie möglich. Aber das hat einfach nicht viel geholfen, weil innerhalb von Sekunden sind 90% des Films
Nein.
zwei Jahre Arbeit
Nein.
gelöscht. weg. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist natürlich, wie,
warum und
wie kann das passieren? Tatsächlich war es wohl so, dass ein namentlich nicht genannter Mitarbeiter, wird bis heute nicht namentlich genannt, Mitarbeiterin, hat beim routinemäßigen Aufräumen der Festplatte versehentlich den Hauptordner aufgeräumt. Und es gab damals einen Befehl. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Das hat irgendwas mit Unix- und Linux-Computern und deren Betriebssysteme zu tun. Und sie hatten ein Kommando damals, das war RM Star, also RM Stern.
Aha.
Ist eine Tastenkombi. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie Command A und dann ja. Delete.
Ja.
Und diese Person hat diesen Befehl ausgeführt. Und dieser Befehl weist quasi das System an, alle Dateien unterhalb eines Verzeichnisses zu löschen. Also so kannst du quasi auch ganze Unterkategorien von Dateien ganz schnell entmüllen. Super praktisch, wenn man nicht gerade in das Verzeichnis Toy Story 2 kommt und dort alle Dateien überhaupt von Toy Story 2 abliegen. Ich habe auch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke.
Wirklich?
Ja.
Also ich würde schon ausrasten, wenn wir hier eine Folge Podcast aufnehmen würden und hätten dann irgendwie gemerkt, wir haben nicht auf den roten Knopf gedrückt.
Exakt.
Und dann muss man alles nochmal sagen, das ist nur eine Stunde Arbeit.
Es ist eine halbe Stunde belangloses Gelaber.
Da hätte ich schon schlechte Laune.
Aber das war einfach 90% von Toy Story 2.
Nein, nicht Toy Story 2. Das ist auch mein Haupt-Toy Story-Film, den ich als Kind geguckt habe, weil Toy Story 1 war mir ein bisschen zu gruselig mit diesem Frankenstein-Kind, was diese anderen Spielzeuge so zusammen gemacht hat.
Ich muss auch sagen, meine Reihenfolge ist 3-2-1-4 oder 3-1-2-4. Naja.
Ist ja wurscht.
Egal.
Jedenfalls war er weg.
Wir sind mitten in diesem Horrorszenario. Figuren, Objekte, Hintergründe, Lichter, Schattierungen, alles weg. Und da ja die Frage an dich, wenn du jetzt dieser Mitarbeitende wärst, der sowas aus Versehen gemacht hat.
Ich will untertauchen.
Abhauen, ne?
Ja, ich will abhauen. Land verlassen.
Aber dann wäre ja auch allen wahrscheinlich klar, dass du es warst. Also die Frage ist, schafft man es, dort jeden Tag weiter zur Arbeit zu gehen und so zu tun?
Nee, das würde ich nicht hinbekommen.
Ab dem Moment, wo du abhaust.
John Lasseter in die Augen gucken und so tun, als ob, nee, ich wäre weg. Ich wäre über alle Berge mit quietschenden Reifen vom Hof bei Pixar.
Neues Leben anfangen.
Neues Leben in einer Höhle.
Ja.
Ich würde hausen in der Höhle.
Pixar hat sich dann erstmal nach dem ersten Schreck gedacht, naja, kein Grund zur Sorge, wir haben ja ein Backup-System, was hier läuft. Das lassen wir heute Nacht laufen und lassen bis morgen alles wieder herstellen. Dann haben wir insgesamt nur einen halben Tag Arbeit verloren. Das passiert schon mal, bei großes Krabbeln ist uns auch schon mal ein paar Ameisen gelöscht worden. Das haben wir dann mit
da
Backups.
Hatten wir aber noch 500 andere.
Das haben wir mit Backups wiederhergestellt bekommen. Das machen wir jetzt. So, haben es wiederhergestellt. Turns out, das Backup-System hat auch nicht funktioniert.
Nein.
Es hat gar nichts gebracht.
Nein.
Der Fehler war nämlich, dass die Backup-Festplatte voll war.
Nein.
Und da habe ich auch gedacht, dann, wenn wir hier mit unserem Podcast-Gerät, das ist uns nämlich auch schon mal passiert, da war es nämlich voll und wir haben es nicht gemerkt.
Ja.
Aber im schlimmsten Fall verlierst du da halt ein bisschen Herzbuben-Update. Aber hier war es halt so, dass das gesamte Toy Story 2-Team eine Woche lang auf Grundlage von diesem kaputten Backup weiter an dem Film gearbeitet hat. Das heißt, sie haben wieder eine Woche komplett umsonst an diesem Film gearbeitet, weil diese Dateien das hat nicht funktioniert.
Oh mein Gott.
Da kamen Fehlermeldungen noch und nöcher.
Das muss man ja vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass bei so einer großen Hollywood-Filmproduktion jeder Tag ein Arsch voll Geld kostet.
Ja.
Also da ist eine Woche Verzug wirklich schon eine Katastrophe und 2 Jahre ist ja wirklich ein apokalyptischer Zustand fast.
Und sie merken, sie können damit nicht weiterarbeiten. Eine Wiederherstellung des Films hätte 30 Mitarbeitende ein ganzes Jahr gekostet, um das irgendwie zu retten. Dann haben sie diskutiert, was können wir machen? Wie kriegen wir
das zu verantworten? Stell dir vor, du bist da schuld. Oh.
Wie kriegen wir das hin? Was machen wir jetzt? Fangen wir von vorne an? Versuchen wir das wieder mit dem, was wir haben, wieder aufzubauen? Und plötzlich fällt der obersten leitenden technischen Direktorin ein, des Films, Galen Sussman, Moment, es könnte sein, dass ich zu Hause auf meinem Heimcomputer eine Sicherungskopie habe. Es war nämlich so, dass sie ein halbes Jahr vorher ein Kind bekommen hat und deswegen ganz viel von zu Hause arbeiten musste. Eigentlich gar nicht so typisch für die 90er Jahre, dass man Homeoffice machen konnte. Aber sie hat dort sich zu Hause ein System eingerichtet, von dem sie auf alles zugreifen kann und einmal pro Woche automatisch die gesamte Filmdatenbank auf ihren Heimcomputer kopiert.
Nein.
Ja, das heißt, es war dieses Licht am Ende des Tunnels. Unsere Kollegin Galen Sussman.
Die Galen.
Die hat zu Hause den Film kopiert.
Nein, die Galen hat den Film kopiert.
Die Galen hat den Film. Die Galen hat Toy Story.
Die Galen hat Toy Story 2 gerettet.
Und dann sind die aber mit dem Affenzahn.
Danke, Galen. Na, ja, da zu der nach Hause gebrettert.
Zu der nach Hause gefahren und haben diesen Computer in 1000 Decken eingewickelt, um möglichst ihn unberührt.
Dann fällt er so auf den Boden, ja, genau, auf dem Parkplatz. Dong. Oh Gott.
Hoppala.
Oh nein. Nee,
dann haben sie halt diesen Film in 1000 Decken eingewickelt, ganz langsam zu Pixar.
Ich glaub es nicht.
Und zu diesem Zeitpunkt stand in diesem Artikel, war dieser Volvo 100 Millionen Dollar wert. Sind sie mit diesem Volvo angekommen und haben quasi wie einen ägyptischen Pharao diesen Computer in die Pixar Studios getragen. Und Tatsache, Home Office hat Toy Story 2 gerettet. Oh. Sie konnten dann ab einem gewissen Stand quasi weiter dran arbeiten. Und laut Pixar-Mitbegründer Ed Catmull haben sie auch nie nach der schuldigen Person gesucht. Naja, das ist jetzt gar nicht, also
oh, da der
das war unsere kleinste Sorge, dass wir diese Person ausfindig machen.
Ja,
und genau. In einem anderen Zitat von Oren Jacobs war, naja, sie wollten keine Witch Hunt machen, es geht jetzt hier um den Film, wir wollen hier niemanden irgendwie lynchen, es geht jetzt hier um Buzz und Woody, we lost our friends.
Ja.
Alles klar, ganz sicher. Da habt ihr gar nicht versucht rauszufinden, ja, wer da schuld war. Ihr seid alle eine große Familie. Ja. Inzwischen gar kein Druck bei Disney, Pixar in der Luft.
Nein,
unter Lasseter und um Steve Sache. Jobs. Genau.
Wir machen das für die Kunst.
Ja, das war uns gar nicht wichtig rauszufinden, wer
Nein.
das war.
Und da aber der Flurfunk, der muss wirklich gossipy gewesen sein. Brandheiß,
weißt
wird
du noch,
das weitergetratscht.
Weißt
garantiert.
Du noch, bei uns bei der Arbeit beim ZDF-Magazin, als einmal jemand auf den Stuhl gekotzt hat.
Ja, allein da wurden schon 30 Detektive irgendwie engagiert, die heimlich da versucht haben, das rauszufinden.
Ja. So, und jetzt denkt man sich, naja, gab es dann am Ende ein Happy End für Toy Story 2? Nein, erstmal auch nicht. Weil dieser Film wurde nochmal gelöscht. Und zwar mit voller Absicht.
Hä?
Sie haben ihn nämlich dann 98 einigermaßen fertiggestellt gehabt. Und dann kamen eben mal hier die Big Bosse mal vorbei, um zu gucken, Lasseter und Co. Und haben gesagt, Leute, der Film ist schlecht. Wir können ihn so nicht machen. Wir können ihn so nicht rausbringen.
Oh, mussten sie rewrite machen.
Sie haben von vorne angefangen. Und
ja,
haben
das sind die wirklich gnadenlos bei Pixar. Das habe ich schon häufiger gehört, dass sie wirklich ganz schnell oft dann nochmal in allerletzter Sekunde irgendwie nachts alles umwerfen und das alles nicht funktioniert.
Ja.
Und die das wirklich als Prozess begreifen. Und wirklich gnadenlos an Stellen, wo man eigentlich denkt, jetzt kann man nicht nochmal neu anfangen, wirklich bei Null starten.
Also sie haben natürlich so die Main-Character alle behalten, diese Toybahn-Sequenz konnten sie behalten. Aber es fast alles, was du in Toy Story 2 siehst, ist neu. Ist über den Haufen geworfen und neu gemacht worden. Also ja, dieser Film wurde zweimal gelöscht. Das erste Mal aus Versehen und damit High Drama und hohem Puls irgendwie gerettet und fertiggestellt. Und dann wurde befunden, das ist es nicht. Und haben sie ihn wieder gelöscht, 98. Und 99 ist da rausgekommen, musst du überlegen. Die haben nämlich in 9 Monaten, haben sie diesen Film in 9 Monaten Toy Story 2 von Grund auf neu entwickelt. Ist das nicht eine total krasse Entstehungsgeschichte?
Total krass.
Eine Achterbahnfahrt der Gefühle, genau wie Toy Story 2, der Film.
Ja, genau so.
Aber es hat sich wohl gelohnt, weil er wurde ein Riesenerfolg. Die Fortsetzung galt als nochmal besser als Teil 1. Ja, der Grundstein dafür, dass Toy Story zu dieser Filmreihe geworden ist, die sie heute ist, und zum Aushängeschild von Pixar. Und dann wurde es dann nochmal getoppt von Teil 3, auch was die Einspielergebnisse angeht, den Beliebtheitsscore. Aber ja, das ist die Geschichte von Toy Story 2. Und wie ich es jetzt gelesen habe in diesen Artikeln, hat man jetzt nie rausgefunden oder öffentlich gemacht, wer da RM Stern gedrückt hat und das alles verursacht hat.
Das finden wir auch nicht mehr raus, glaube ich.
Eine Sache kann ich dir aber noch sagen, die große Retterin Galen Sussman,
die
den Film zu Hause hatte, ja, die wurde 23 entlassen.
Warum?
Die war wohl Teil dieses großen Plans, 7000 Stellen zu streichen und Kosten zu senken.
Dann können wir die ja vielleicht jetzt mit Moritz und Julius verknüpfen. Ja. Dann können die zusammen
genau.
einen neuen Film machen.
Ja, fand ich eine krasse Geschichte und schließe damit auch meine Tabs für diese Woche.
Boah, Hammer-Story.
Ja, und jetzt ist die Folge schon wieder so ganz voll. Bevor uns jetzt hier die Festplatte abrauscht und alles gelöscht wird, hören wir jetzt mal schnell auf.
Ja, müssen davor aber noch in die Cross-Promo.
Das machen wir jetzt noch. NDR Cross-Promo. Der Podcast, den wir euch diese Woche ans Herz legen, heißt Alles gelogen und ist von unseren KollegInnen Aurel Merz und Janine Wagner. In jeder Folge erzählt einer von beiden zwei absurde, unfassbare Stories und die andere Person muss eben raten, welche davon stimmt.
Zum Beispiel, wäre Aurel fast mal Prinz geworden oder hat Janine schon mal Ayahuasca genommen? Das erfahrt ihr in dem neuen Podcast Alles gelogen. Hört doch gerne mal rein. Wir verlinken euch das natürlich in den Shownotes.
Cross-Promo Ende. Ja, wir sind am Ende angekommen. Wenn ihr zu Hause unfassbare Geschichten auf Lager habt, offene Tabs, Rabbit Holes, die euch mitnehmen, die euch verzaubern, die euch begeistern, die euch zum Weinen bringen oder zum Lachen.
Oder zum Tanzen.
Ganz egal. Schickt sie uns doch.
An toomanytabs@ndr.de oder an unsere Socials. Da heißt du @caroworps und ich @miguelr_aus_a.
Wir freuen uns auf eure Nachrichten und hören uns alle nächste Woche wieder.
Ja. Caro, weißt du was? Ja. Du hast eine Freundin mehr.
Du hast einen Freund in mir.
Wir haben es die ganze Folge ohne Singen geschafft.
Du hast einen Freund in mir.
So diese Randy Newman.
You got a friend in me. Ist jetzt ein bisschen Udo Lindenberg.
Ja, stimmt.
So, komm, jetzt naja, mach den Sack zu hier.
Das war ja jetzt auch improvisiert.
Leute, tschüss. Bis nächste Woche.
Bis dann, tschüss.
Too Many
Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Caro Worps und Miguel Robitzky.
Producerin Henny Koch.
Redaktion Der Apparat Berlin.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs, too many tabs, too many, many, too.